Ja, moin, nochmal. Wir sind in den Himmelreich-Gleichnissen und genau. Hier in Matthäus 13 am Anfang, Vers 3. Und ja, ich fange einfach mal an, weil die Zeit ja auch schon ein bisschen fortgeschritten ist. Genau, ich lese mal ab Vers 3 in Matthäus 13. Er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp. Und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach und zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Und weiter in Vers 18. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dorngestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es. Und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Das ist ein Gleichnis, was viele von euch sehr gut kennen, ich auch. Und worüber ich eigentlich auch gar nicht predigen wollte. Weil ich dachte, oh, dieses Gleichnis, ich habe 100 Predigten über dieses Gleichnis gehört. Und es ist ein tolles Gleichnis. Es ist super. Es ist, ja, wie alle Gleichnisse von Jesus und wie alle Worte von Jesus so wertvoll sind, so auch dieses Gleichnis. Aber mir ging es so, als Prediger dachte ich überspringe das einfach. Ich wollte zwar alle Himmelreich-Gleichnisse gerne hier teilen mit euch oder zusammen lesen, aber ich dachte, das ist wirklich so bekannt, lass uns das zur Seite legen. Ich wollte über die Fische eigentlich heute predigen, über das Netz mit den Fischen und so weiter. Aber das kommt dann, so Gott will, vielleicht nächste Woche. Und die Woche über hat Gott mir so krass aufs Herz gelegt, nee, red noch mal über dieses Gleichnis. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ich bin diesem Impuls mal gefolgt. Und mir sind dann doch noch einige Dinge einfach aufgefallen, die ich heute mit euch teilen möchte. Als erstes möchte ich einfach sagen, vielleicht geht es mir wie euch. Ich habe das Gleichnis oft gehört und oft habe ich es so verstanden, dass hier über das Wort Gottes im Allgemeinen gesprochen wird. Also, als ob Jesus sagen würde, das Wort Gottes im Allgemeinen ist wie ein Same, der ausgesät wird. Aber in dem Moment, wo Jesus hier anfängt zu erklären, und es macht ja auch Sinn, denn das hier ist Teil der Himmelreich-Gleichnisse, also Teil der Gleichnisse, die über das Reich Gottes, wo Jesus das Reich Gottes und seine Beschaffenheit und die Art und Weise, wie das Reich Gottes kommt, predigt. Und weil das Teil dieser Gleichnisse ist, beziehungsweise es ist eben mit in diesen Gleichnissen dabei, weil es hier auch um das Himmelreich geht, um das Reich der Himmel. Die Königsherrschaft Gottes. Und was Jesus hier auch sagt in der Erklärung, ist eine Feinheit. Und vielleicht sagen manche von euch, Stefan, Du übertreibst es damit total. Du überbetonst das. Das ist doch ein ganz uninteressanter Unterschied, ob Jesus jetzt vom Wort Gottes spricht oder ob er vom, wie ist es hier ausgedrückt, ob er von der Botschaft des Himmelreiches spricht. Ist das nicht gehupft wie gesprungen? Nein, sonst würde ich es nicht erwähnen. Ich denke, es ist überhaupt nicht gehupft wie gesprungen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin froh, dass ich es nochmal genauer gelesen habe. Also hier sagt Jesus, wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht. Die Botschaft vom Himmelreich, das ist eigentlich das, was Jesus sehr krass auf dem Herzen lag. Ich meine, Jesus hat über einiges geredet. Über Ehe, Scheidung. Er wurde auch zu einigen befragt. Aber wie ich schon des Öfteren hier erwähnte, sein Herzensthema, eins der größten Themen, die ihn bewegt haben, war das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes. Das war etwas, was er unbedingt raushauen wollte und auch tat. Was er auch lebte. Sein Leben, sein Wirken, das war der Anfang der Königsherrschaft Gottes. Die Königsherrschaft Gottes brach durch Jesus Christus in die Dunkelheit, in diese Welt hinein. Jesus hat Kranke geheilt. Er hat sich um die Menschen gekümmert. Er hat Blinde sehend gemacht, Taube hörend gemacht. Lahme konnten wieder gehen. Das Reich Gottes fängt an in Jesus Christus und durch ihn. Und so war es natürlich ein Herzensthema. Ich meine, wenn wir zum Beispiel Markus sehen, Kapitel 1, Vers 14 in Markus Evangelium, da schreibt Markus, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Vielleicht steht bei euch das Wort Evangelium. Und vielleicht denkt ihr, wenn ihr das lest, Moment mal, Jesus ging los und verkündigte das Evangelium. Also er verkündigte, hey Leute, ich werde bald für euch ans Kreuz gehen und dort sterben und für eure Sünden bezahlen. Und dann werde ich wieder auferstehen. Und das ist das Evangelium. Und glaubt bitte daran. Aber das ist nicht das, was er damals gepredigt hat. Habt ihr euch auch schon mal gewundert, genau wie ich, dass Jesus so verdammt wenig, Entschuldigung, verdammt, dass ich das Wort benutze, aber dass er so unglaublich wenig davon gesprochen hat, von diesem verrückten Plan, den er hatte? Also er hat davon gesprochen, immer mal wieder. Aber er ist nicht durch die Dörfer gezogen und hat verkündet, ich werde euch alle retten, ich gehe ans... Also wisst ihr, was ich meine? Er hat nicht in jedem Dorf seinen Plan erläutert. Habt ihr euch das... Ich habe mich das oft gefragt, so am Anfang von meinem Glaubensleben. Hä, warum redet der so wenig darüber? Warum ist das so ein... Ja, warum kommt das erst alles zum Schluss so raus eigentlich, was das alles zu bedeuten hat und so? Sogar die Jünger haben es eigentlich noch gar nicht verstanden. Sogar nach der Kreuzigung waren manche Jünger noch... konnten das gar nicht einordnen, was da eigentlich gerade passiert war. Also Jesus ist nicht rumgegangen und hat das Evangelium verkündet, so wie wir heute Evangelium verstehen. Wenn ihr sagt, Stefan, du predigst ja gar kein Evangelium hier bei den Roots, schon seit 5, 6 Wochen nicht, meint ihr damit wahrscheinlich, dass ich nicht so oft den Heilsplan Gottes darlege? Also diesen Plan mit dem Kreuz, dass Jesus gekreuzigt ist, für unsere Sünden gestorben, dass er begraben wurde und auferstanden ist. Ja, das stimmt. Darüber habe ich nicht so viel gesprochen, sondern ich habe das Evangelium aus Markus 1 verkündet, die letzten Wochen. Nämlich, dass das Reich Gottes nahe ist. Das ist das, was Jesus hier verkündet. Jesus verkündete die Botschaft, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah. Kehrt um. Weil das Reich Gottes nahe ist, kehrt um. Gottes Königsherrschaft ist nah. Und das ist der Grund, warum ihr umkehren solltet. Und glaubt an diese gute Botschaft. Glaubt daran, dass das Reich Gottes nah ist. Das war das Evangelium, was Jesus Christus von Dorf zu Dorf verkündet hat. Und im ersten Moment denken wir, das ist doch viel zu wenig. Jesus, warum nicht mehr Evangelium? Warum nicht? Hä? Warum? Und natürlich, Jesus hat ja auch mehr gesagt. er hat die Gleichnisse gesagt und so weiter. Wir haben ja echt viele, viele Zeugnisse von dem, was Jesus gesagt hat. Aber die Kernbotschaft war wirklich, Leute, Gott ist dabei, sein Königreich zu errichten. Und es ist höchste Zeit, dass ihr umdreht. Es ist höchste Zeit, dass ihr umkehrt, dass ihr Buße tut. Gott will nämlich, dass ihr dabei seid in seinem Königreich. Ihr sollt mit im Königreich leben. Ihr sollt sogar mitregieren in diesem Königreich. Gott hat Pläne für euch. Gott möchte euch dabei haben. Er lädt euch ein zu diesem großen Fest. Ihr kennt alle diese Gleichnisse, oder? Gott möchte jeden Einzelnen dabei haben. Also das ist die gute Botschaft. Und das ist auch die Botschaft, die er hier mit dem Samen meint. Das ist das Wort, von dem er hier spricht. Es ist nicht im Allgemeinen das Wort Gottes. Es ist speziell diese Botschaft, dass die Königsherrschaft Gottes ist nahe. Das ist der Same des Seemanns. Und ja, logischerweise ist Jesus dieser Seemann. Er teilt diese Botschaft aus. Er verkündet sie überall. Er streut sie unter das Volk, wenn ihr so wollt. Ist diese Botschaft bei uns angekommen? Ist das bei uns angekommen, frage ich mich. Und ihr sagt, ich weiß es nicht, es ist nur so ein Gefühl, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder ich könnte mir vorstellen, ich an eurer Stelle würde sagen, Stefan, warum hypst du, warum hast du da so einen Hype drauf? Warum turnst du so ab darauf, auf dem Thema? Warum bringt dich das so in Rage? Warum hast du so einen Narren gefressen an dem Reich Gottes? Ja, weil Jesus einen Narren daran gefressen hatte und weil Jesus mein König und mein Herr ist. Und wenn mein Herr und mein König etwas abgefeiert hat, dann will ich das auch abfeiern. Und dann weiß ich, das ist wichtig. Dann weiß ich, das ist was Großes, etwas Gutes und etwas Herrliches. Und ich weiß, es wird viel Schindluder getrieben mit diesem Begriff Reich Gottes. Ne? Also, und ja, es ist auch nicht so eindeutig und es wird sich auch darum gestritten, was ist denn jetzt das Reich Gottes eigentlich? Ich meine, sogar die Jünger haben Jesus gefragt, was ist denn das eigentlich? So, und wie ist das eigentlich? Und so viel Fragezeichen, auch bei den Jüngern, genau wie bei uns. Und Jesus gibt Tipps, Hinweise, aber er legt nicht dieses Riesenkonzept aus. Nein, im Gegenteil, er erzählt sogar Rätsel. Er ist der Riddler in dieser Situation. Er erzählt Rätsel, Gleichnisse. Das haben wir auch übersprungen. Die Passage, wo die Jünger ihn fragen, Digga, warum redest du die ganze Zeit in diesen Gleichnissen? So. Der so, ja, das ist ein Rätsel. Weil nicht alle das verstehen sollen, was ich hier sage. Dö, Ari. Das, okay. Wie nimmst du diese Botschaft auf von Gottes Königreich, von Gottes Königsherrschaft? Sitzt du so seit 3-4 Wochen hier und denkst so, boah, bitte skippen, weiter. Bitte mal eine neue Platte auflegen, Stefan Müller. Ich habe genug gehört vom Königreich Gottes. Können wir mal über wichtige Dinge sprechen? Nein, noch nicht. Aber es werden auch noch andere Themen auf jeden Fall kommen. Keine Sorge, es wird jetzt hier nicht immer so sein. Aber wie nehmen wir diese Botschaft auf, oder? Diese Botschaft, dass das Reich Gottes nahe ist, dass es mitten unter uns ist. Dass Gott etwas vorhat, dass gerade etwas passiert, dass Gott sein Reich baut. Ich meine, viele von uns sind vielleicht voll okay damit, mit dem Thema oder ja, dass Gott der Retter unserer Seelen ist. Ich glaube, da sagt hier jeder Amen. Amen, Halleluja. Und ich auch. Denn Gott ist der Retter unserer Seelen. Gott rettet uns. Und nur Gott kann uns retten. Nichts anderes, niemand anderes. Und auch keine Methode oder irgendwas. Es ist Jesus allein und nur Jesus Christus. Der Retter unserer Seelen. Und auch nur sein Tod am Kreuz. Das war der Weg, wie er es tun wollte. Und so hat er es getan. Und das ist der einzige Weg. Versteht mich bitte nicht falsch. Jeder von euch würde das unterschreiben und sagen, Amen. Jeder von euch ist cool damit, wenn ich vom Kreuz predige. Davon, dass der Herr am Kreuz gestorben ist, dass sie ihm aufgehangen haben. Dass er so die Sünde getilgt hat. Dass er so die Schuld sühnte. Jeder von euch sagt Amen. So hat er es gemacht, ja. Damit sind wir so cool, oder? Und wir sind auch cool damit, dass Jesus uns in den Himmel bringen wird. So, dieser Gedanke, ja, Jesus... Kicher, kicher. Dieser Gedanke, ja, Jesus ist mein. Oh, es gibt da so viele Bilder, ne? Er ist mein Zug in den Himmel. Ich steige in ihn ein und er fährt mich in den Himmel hinein. Er ist meine Eintrittskarte in den Himmel. Der Herr hat für mich den Eintritt bezahlt. Ich darf in diesen himmlischen Club eintreten. Ich werde eines Tages diese Heavenly Gates durchschreiten. Ich werde auf diesen goldenen Straßen wandeln. Ich werde im Himmel sein beim Herrn. Und ich glaube, da würde jeder sagen, Amen, Stefan, Amen. Das ist so. Aber ist es vielleicht bei uns ein bisschen so, dass es ein bisschen wehtut, wenn ich vom Reich Gottes rede? Ist es vielleicht, dass mancher von euch sagt, du redest ein bisschen zu viel von diesem Königreich und zu wenig vom Himmel? Dass ich so betone, dass Jesus eigentlich nur und dass Jesus eigentlich fast gar nicht über den Himmel geredet hat? Wusstet ihr das? Ich hoffe, es schockt euch jetzt nicht. Jesus hat extrem wenig von dem Himmel im Sinne davon geredet. Er hat vom Himmel geredet. Er hat von seinem Vater im Himmel geredet. Aber er hat extrem wenig davon geredet, dass er uns in den Himmel bringt. Er hat eigentlich immer diese Begriffe verwendet, das kommende Zeitalter, das ewige Leben, das Königreich. Aber nicht, prove me wrong, weist mir nach, dass ich hier falsch liege in dieser Sache. Ich bitte darum. Und wenn ihr, also beschäftigt euch einfach mal damit. Lest mal die Evangelien und prüft mal nach. Wie oft hat Jesus davon erzählt, ich bringe euch in den Himmel?
Im Englischen ist es Kingdom of Heaven.
Ja, Königreich der Himmel, genau. Aber das ist nicht der Himmel. Das ist ein ganz großer Unterschied. Es ist das Königreich Gottes, die Königsherrschaft Gottes. Und es ist das Königreich der Himmel und nicht der Himmel. So, weißt du, was ich meine als Ort? Gut, können wir nachher drüber reden. Ja. Das wird auch verwendet, genau. Ja. Alles gut. Also wir können auf jeden Fall nachher darüber reden, okay? Ich will jetzt gerne meine Predigt weitermachen. Ich werde alle möglichen wieder provokanten Dinge hier behaupten und ich möchte dann danach mit euch reden und ich freue mich, dass ich euch anrege und aufrege. Das ist ja manchmal dasselbe. Auf welchen Herzensboden fällt denn diese Botschaft vom Königreich Gottes, vom Reich Gottes, vom Reich der Himmel? Fällt es auf harten Boden bei uns? Fällt es auf den Weg? Fällt es auf die Steine? Fällt es unter die Dornen? Kommt es überhaupt an bei uns? Können wir es überhaupt zulassen, darüber nachzudenken, was Gottes Plan ist? Dass Gott irgendwann regieren wird? Überall? Nicht nur in unseren Herzen, sondern überall. Im Himmel und auf Erden. Können wir das uns überhaupt vorstellen, wie das sein wird, wenn Gott regiert? Also überall? Wir kennen diese Welt ja eigentlich nur ohne Gottes Regentschaft, im Sinne von, dass Gott wirklich alles regiert. Ich habe neulich mit Jakob Sebu darüber geredet und es war crazy. Wir haben uns das mal so ausgemalt. Es war schon wahnsinnig eigentlich. Wahnsinnig spannend. Ja. Wie ist es denn mit dem Gedanken bei uns, dass Gott irgendwann die ganze Welt richten wird? Die ganze Erde richten wird, dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Wenn unser König kommt, dann wird er die ganze Erde richten. Wie geht's uns damit, wenn sein Königreich kommt? Das ist schon krass. Das ist eine krasse Botschaft. Und dass die Söhne und Töchter des Reiches mitregieren werden. Jesus sagt an einer Stelle zu seinen Jüngern, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und richten. Jakob und ich haben auch darüber geredet. Wir haben direkt so diese Vorstellung von so Ancient Thrones, irgendwie so Throne, so halb Fantasy-mäßig, so aus Game of Thrones irgendwie, dass die Jünger auf so Game of Thrones-Thronen sitzen und ja, in so komische mittelalterliche Roben gekleidet sind und dann irgendwelche Dämonen richten werden. Und sagt Jesus ja auch, ihr werdet die Dämonen richten. Das sind so ganz strange Bilder für uns. Das ist, glaube ich, für uns als Deutsche und überhaupt in unserer Zeit eine ganz komische Vorstellung. Aber auch das hat Jesus verkündigt. ja, wir werden mitregieren. Wir werden wieder regieren. So wie einst Adam und Eva regieren sollten und leider mega versagt haben. Und diese Botschaft von der Königsherrschaft Gottes hat Feinde. Das lesen wir hier, oder? In dem Gleichnis so. In Vers 20. Ein anderer Teil fällt, gleich das erste, oder? Vers 19. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört, oder vom Reich der Himmel, oder von der Königsherrschaft Gottes, und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Diese Botschaft hat Feinde. Diese Botschaft, macht euch bereit, der König kommt. Diese Botschaft hat Feinde und besonders einen Feind. Da ist einer, der nicht will, dass wir das glauben. Da ist einer, der nicht will, dass wir unsere Hoffnung darauf setzen, dass irgendwann der Herr wiederkommt. Dass der Herr irgendwann regieren wird. Da ist jemand, der will das verhindern, dass wir das nicht glauben. Dass wir unserem Herrn nicht vertrauen dafür. Dass wir dafür nicht mehr beten und unsere Hoffnung und alles auf diese Karte setzen, dass das passieren wird. Und diesen Feind kennen wir mannigfaltig aus der Bibel. Es ist der Feind von Anfang an, oder? Und hat nicht der Feind am Anfang genau dasselbe getan? Hat er nicht genau das auch angezweifelt bei Adam und Eva? Hat Gott das wirklich gesagt? Wollt ihr nicht viel lieber die Kings sein? Wisst ihr, was ich meine? Hat Gott nicht dieses Vertrauen auch schon angezweifelt damals? Das ist doch seine Paraderolle hier, oder nicht? Er klaut diesen Samen der Botschaft, dass Gott König ist. Er konnte schon damals im Paradies nicht ab, dass Gott König ist. Er kann es jetzt noch nicht ab, dass Gott König ist. Und er reißt diese Botschaft von Gottes Königreich wieder aus den Herzen der Menschen, die es hören. Er schnappt sie weg. Vielleicht sind wir kurz begeistert. Und dann kommen die Probleme. Und du gibst die Hoffnung auf. Und die Jünger haben das doch erlebt, oder? Sie haben an das Königreich Gottes geglaubt. Und es kamen Riesenprobleme. Aber sie haben nicht aufgegeben. Es wurde nicht weggerissen. Oder du hörst vom Reich Gottes. Du hörst davon, dass das Himmelreich kommt. Und diese Botschaft wird sofort von etwas anderem überwuchert, überschattet. Da legt sich sofort was anderes drüber. Sorgen, Reichtum, tägliches Business, was es so gibt. Wisst ihr, ich kann hier Freitag eine Stunde intensiv darüber predigen, dass Gott König ist. Und morgen geht ihr wieder auf zu eurem Studentenjob und es sind auf einmal wieder ganz andere Dinge wichtig, oder? Ihr kennt das doch. Und wir müssen echt dafür beten, Herr, lass mich nicht vergessen, wer ich bin, wer du bist und worauf das hier alles zulaufen wird, Herr. Was die Zukunft ist, was dein Plan ist, Herr. Nämlich, dass du der König sein wirst. Also, und ja, unsere Sünde steht dem Ganzen total im Weg. Ja, Jesus musste am Kreuz sterben. Ja, Jesus musste das tun. Er musste für uns die Schuld tragen. Er musste für uns am Kreuz sühnen. Denn das steht dem Ziel entgegen. Gott wollte und musste uns befreien, er wollte es aus lauter Liebe tun. Uns heilen von unserer Sünde, wie Jesus so schön sagt, er ist der Arzt, der den Sünder heilt. Oh, wie gut ist Gott, oder? Wie gut. Aber wisst ihr, das Kreuz, so schön es ist und so dankbar ich fürs Kreuz bin, das Kreuz ist nur ein Teil auf dem Weg von Gottes Plan. Das Kreuz ist nicht das Ende von Gottes Plan. Das Kreuz, wenn ihr so wollt, ist der Anfang von Gottes Plan. Da fängt eigentlich alles an. Da werden wir gereinigt von unserer Schuld. Da entsteht ein ganz neuer Mensch. In der Vergebung der Sünden, da reinigt uns der Herr, macht uns ganz neu. Oder wir werden von Neuem geboren, eine ganz neue Schöpfung. Und wir werden zu Kindern des Reiches. Und dann können wir durch den Heiligen Geist und durch seine Kraft ein ganz anderes Leben führen, mit einer ganz anderen Ausrichtung. Oder wir leben dann wir streben nach dem Reich Gottes, mehr als nach allem anderen, oder? Das steht für uns an der Nummer 1, das Reich Gottes. Strebt zuerst nach dem Reich Gottes, hat doch Jesus gesagt. Und der Herr wird euch alles geben, was ihr braucht. Und dafür musste Jesus erst ans Kreuz gehen. Das ging nicht anders. Gott möchte kein Königreich sozusagen mit Kranken, Sündern, mit Toten, Epheser, oder? Tot in den Vergehungen und Sünden waren wir. Aber Gott möchte es lebendig machen, zu lebendigen Bürgern seines Reiches. Und dann, also das ist mir einfach nochmal so wichtig bei dem Gleichnis geworden. Wie wichtig oder wie nimmst du die Botschaft vom Königreich Gottes auf? Ich weiß, dass ihr alle das Wort Gottes liebt. Ihr lest es auch. Ihr habt auch einen Bezug dazu und es ist wichtig in eurem Leben. Aber wie ist das mit der Vorstellung oder wie ist das mit dieser Hoffnung? Betest du wirklich, Herr, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden? Verstehst du überhaupt, was du da betest? Ist das wirklich dein Herz? Herr, dein Reich komme, im Himmel wie auf Erden? wie es im Himmel ist, so auf Erden. Naja, ich bin total verwirrt. Mir ist es auf jeden Fall nochmal viel wichtiger geworden. Und es ist für mich auch eine große Freude und Hoffnung. Ich bin so froh. Ich bin so froh, dass Gott irgendwann alle Könige erniedrigen wird, dass er selber herrschen wird, auf dem Thron sitzen wird. Dass sich jedes Knie von noch so einem großen Präsidenten und König vor ihm beugen wird. Dass da nichts ist, niemand, der ihm widerstehen kann. Ich freue mich so darauf, das ist so krass meine Hoffnung, dass wirklich jede Schuld auch, dass wirklich auch alles gerichtet wird. Jeder Kinderquäler, jeder Vergewaltiger, jeder, der Kinder missbraucht und damit durchkommt, sein Leben lang und in Frieden in sein Grab geht und nie einen Gerichtssaal gesehen hat, nie angeklagt wurde. Diese Menschen werden nicht entkommen. Dem Gericht Gottes kann man nicht entkommen. Ich bin froh, dass Gott alles an den rechten Platz rücken wird, eines Tages. Alles, es wird Gerechtigkeit kommen, für jeden und für alle. Werden doch so viele Dinge überhaupt nicht, oder? So viele Dinge werden doch niemals angezeigt. Niemals. So viele Dinge fallen doch einfach unter den Tisch. Viele Dinge kümmern doch niemanden, oder? Wen kümmert es denn, was mit irgendwelchen kleinen, hässlichen Hartz-IV-Empfängerkindern passiert oder irgendwelchen kleinen Ausländerkindern in der Krippe? Wen kümmert es denn, was mit denen da gemacht wird? Ich habe gerade einen Fall hier, nicht bei uns im Kindergarten, aber eine Familie aus meinem Kindergarten. Und das ist schlimm. Und wenn das so passiert ist, dann hat sich der Mann extra, sucht sich kleine Ausländerkinder aus, die kein Deutsch können, die gar nicht sagen können, was sie da erlebt haben, denen man vielleicht sowieso nicht so zuhören wird, diesen komischen ausländischen Familien, diesen Muslimen, wisst ihr. Das ist schon krass teilweise. Noch ein letztes zum Seemann, weil ich wollte noch ein bisschen, ich habe irgendwie so, der Seemann, ich weiß auch nicht, ich musste, das hier ist ein echt cooler Seemann und deswegen hat Nick auch aus Sprüche vorgelesen und dieser Spruch von dem faulen, wisst ihr, von diesem faulen Bauern, ja, da geht einer an einem Feld vorbei und dieses Feld ist total, im Eimer, ja, also das ist total Tohu Wabohu, das ist das reinste Chaos, da wachsen Dornen, da wächst Unkraut, ja. Und der Typ geht vorbei und denkt so, was ist das für ein, wem gehört dieses Feld? Ja, und denkt sich so, ja, das muss ja ein totaler Faulpelz sein. So, ja, der schläft gerne aus und am liebsten arbeitet er eigentlich gar nicht und ist super faul. Und deswegen sieht das hier auch so aus, wie es aussieht, ja, weil der Mann einfach nichts investiert in sein Feld. So, der hält das überhaupt nicht in Stand und in Schuss kann ja auch nichts draus werden. Aber Jesus ist doch ein ganz anderer Seemann, oder? Jesus ist so ein fleißiger Seemann. Und wirklich, was hat er nicht alles getan? Wo ist er nicht überall hingegangen, um den Samen auszusehen? Diesen Samen des Glaubens. Er ist so, so fleißig. Und ich dachte so, krass, gibt es vielleicht irgendeinen Seemann, der faul ist in der Bibel? Jetzt außer in Sprüche. Und da ist mir ein Mann, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen peinlich für euch, wenn es nicht schon längst peinlich ist, aber Onan ist mir eingefallen. Schlag doch mal Genesis 38 auf. Ist vielleicht ein Mann, mit dem wir uns nicht so gern beschäftigen, weil es auch ein bisschen anzüglich natürlich ist, die ganze Geschichte. Für uns moderne Menschen, sage ich mal. Ich glaube, manchmal habe ich den Eindruck, so die biblischen Leute waren teilweise viel lockerer mit dem Ganzen, was Zeugen angeht. Und habt ihr mal Hohelied gelesen, wo der Typ, wo das sagt das die Frau oder der Typ sagt so, ey, hier ist der Apfelbaum, wo meine Mutter mich empfangen hat. Was auf Deutsch heißt, hier haben meine Mutter und mein Vater mich gemacht. Hier unter dem Apfelbaum. Man denkt sich so, tschüss. Das hätte ich meiner Verlobten nicht gesagt. Ich würde es auch gar nicht wissen wollen von meinen Eltern, wo die mich gemacht haben. Also, hoffentlich im Bett. Aber wenn es woanders war, will ich es gar nicht wissen. Und hier haben wir Onan. Onan, ein ganz spannender Typ. 1. Mose 38, 8. Fangen wir mal an. Verzwickte Geschichte eigentlich. Und es ist eigentlich überhaupt nicht witzig, die Geschichte. Aber natürlich lacht man so ein bisschen, weil es so ein bisschen peinlich ist. Aber es ist nicht witzig. Da ist Juda. Und Juda, wissen wir alle, ist der Vorfahre von Jesus Christus, unserem Herrn. Also Juda ist sein Urgroßvater. Ja? Ohne Juda hätte unseren Herrn Jesus sozusagen... Okay, ich weiß. Ich will nur sagen, er ist im Stammbaum Jesu. Und der Stammbaum Jesu ist nicht unwichtig. So viel sei gesagt. So, nun ist es aber so, dass dieser Juda drei Söhne hatte. Und er suchte sich für seinen ersten Sohn, der hieß Er, E-R, sehr männlicher Name, R, suchte er sich eine kanaanitische Frau, nämlich Tamar. Und Er und Tamar heirateten, also nicht Juda und Tamar, aber Er, sein Sohn, und Tamar heirateten. Und ich lese mal Vers 7, aber Er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, so ließ der Herr ihn sterben. Und zwar ohne Nachkommen. Ja? Also Er starb, ohne ein Kind zu zeugen mit Tamar. Ja, ihr lacht, aber es ist so. Ja, mein Gott, vielleicht kann ich auch nur so locker darüber reden, weil ich 1000 Jahre verheiratet bin und zwei Kinder habe. Aber nehmt es mir nicht übel. Also, der starb. Da sagte Juda zu Onan, seinem zweiten Sohn, Onan, geh zu der Frau deines Bruders ein und geh mit ihr die Schwagerehe ein und lass deinen Bruder Nachkommen entstehen. Ihr wisst, dass es so ist. Die Schwagerehe war deswegen da oder hatte folgenden Zweck. Nicht, dass Männer mehrere Frauen heiraten konnten. Im Gegenteil, es ging gar nicht um die Männer in der Schwagerehe. Es ging um die Frauen, beziehungsweise es ging um die verstorbenen Männer. Und die verstorbenen Männer hatten, zum Beispiel jetzt wie Er, keine Nachkommen gezeugt mit der Frau. Das hat irgendwie nicht geklappt. Sie sind gestorben. Also hast du jetzt hier Tamar, eine junge Frau, oder lass sie auch eine alte Frau sein, ist eigentlich auch egal, die kein Kind hat. Also keine Nachkommen. Und Er hat auch keine Nachkommen. Das heißt, die Linie von Er ist ausgelöscht. Wenn nicht etwas passiert, wenn wir nicht jetzt, und da kommt die Schwagerehe ins Spiel. Die Schwagerehe soll genau das sozusagen lösen, dieses Problem, dass eine Linie eben nicht ausgelöscht wird im Volk Israel, dass die Linien weitergehen. Jetzt kommt Onan ins Spiel und Onan soll sozusagen die Linie von Er retten. Wirklich, hier geht es überhaupt nicht darum, dass Männer irgendwie ganz viel Sex haben sollen und so und viele Frauen. Das ist null der Grund. Der Grund ist, dass Tamar sich Nachkommen wünscht und dass Ers Linie fortgeführt wird. Aber Er kann ja nun nicht mehr seine Linie... Er kann ja nun nicht mehr... Wie wahr. Er kann jetzt nicht mehr Nachkommen zeugen. Also wird sein Bruder einspringen. Er geht die Schwagerehe also ein mit Tamar, um Kinder zu zeugen. Und diese Kinder werden aber nicht als seine Kinder gelten. Rechtlich gesehen sind es Ers Kinder. Trotzdem muss Onan Ers Kindern, die eigentlich seine Kinder sind, aber die, ihr wisst, muss er etwas vererben. Also für die muss er aufkommen, für die muss er sorgen. Und denen muss er auch ein Erbteil geben. Das ist dann aber nicht mehr der Erbteil seiner Familie. Es ist der Erbteil von Ers Linie. Also er macht das für seinen Bruder und für Tamar. So, und das erklärt auch, warum der Mann, und das lesen wir jetzt auch, der hatte keine Lust, das zu machen. Lass es mal lesen. Also Judah sagt, hey, Onan, mein Sohn, du siehst die Situation, dein Bruder ist gestorben, bitte, sei so lieb, heirate Tamar und bitte zeuge mit ihr Kinder, damit die Linie deines Bruders weitergeführt wird. Ja, mein Sohn, machst du das bitte für mich? Ja, Papa. Da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, auch krass formuliert, ne? Es werden nicht meine Kinder, die gehören dann nicht mir, diese Kinder. Das sind dann sozusagen Erstkinder. Geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat. So ließ er auch ihn sterben. So, jetzt gibt es natürlich verschiedene Lehren oder Dinge, die man sich herausziehen kann. Ne? Also coitus interruptus, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Man könnte jetzt annehmen, es ist was Schlechtes. Aber letztendlich geht es hier nicht um coitus interruptus. Hier geht es darum, dass dieser Mann ein absoluter Egoist ist. Hier geht es darum, dass dieser Mann nicht bereit ist, Nachkommen zu zeugen mit Tamar, weil sie dann nicht ihm gehören, weil er dann für sie bezahlen muss, weil ihn das was kosten würde, weil er sozusagen Alimente bezahlen müsste, weil er denen dann sogar noch was vererben muss, seinen Hof oder seine Felder oder irgendwas. Neben dann seinen eigenen Kindern. Seine eigenen Kinder werden weniger bekommen, weil er mit Tamar Kinder zeugen musste, die ihm gar nicht gehören. Da dachte sich dieser Mann, nö, was ist das für ein Deal? Das ist kein guter Deal. Mach das nicht. Auf keinen Fall. Und er lässt den Samen, Achtung, auf den Boden fallen, oder? Wie in dem Gleichnis von dem Seemann. Ich glaube nicht, dass Jesus hierauf anspielte. Aber es ist dieselbe Situation. Naja, nun, es ist... Warum hoffentlich? Das steht in der Bibel und das ist wichtig. Es ist wirklich wichtig. Weil dieser Mann ist egoistisch und er widersteht Gott. Er widersteht Gott und denkt nur an sich. Gott wollte Onan zum Vorfahren von Jesus machen. Versteht ihr? Der Mann blickt gar nicht, was er da tut. Der denkt nur an sich und verpasst die Chance seines Lebens. Sonst hätte Onan hier gestanden im Stammbaum Jesu in Matthäus 1. Da steht aber kein Onan, weil Onan ein Egoist war. Weil Onan dachte, nö, ich bringe den Samen nicht auf den Acker. Ich werfe ihn auf den, so nicht, aber ich lasse ihn auf den Boden, auf den steinigen Boden. Und da wächst natürlich nichts. Und es war wirklich so, dass man im Alten Testament, es ist ganz deutlich und ganz klar, die Samenzellen des Mannes heißen Samenzellen, das ist natürlich eine Vorstellung von Pflanzensamen, die ausgestreut werden auf den Ackerboden des Mutterleibes. Das klingt jetzt witzig, aber das ist die Wahrheit. Die Frau, ihre Gebärmutter, ihr Schoß, ist der Acker. Der Mann, der Ehemann, hatte die Pflicht, diesen Acker zu besehen mit seinem Samen, damit da was wächst, damit Nachkommenschaft entsteht. Das war Gottes Plan. Leute, Genesis, seid fruchtbar und mehret euch mit den ersten Dingen, die Gott überhaupt sagt zu den beiden. Ne? Bringt den Samen aus, bringt Frucht, Leibesfrucht. Sagt man so schön. Es sind alles wieder irgendwelche Pflanzenbilder, die hier benutzt werden, komischerweise. Aber Onan streut den Samen extra auf den steinigen Boden. Und überhaupt nicht auf den guten Acker seiner Frau. Und das ist krass. Er ist wirklich ein unglaublich schlechter Seemann. Unglaublich unmotiviert. Er hat keine Lust, ein guter Seemann zu sein. Für diese Tamar, diese Kanaiter-Frau. Was habe ich mit der zu tun? Ja, mein Bruder hat die geheiratet, war sowieso ein Fehler. Was soll ich jetzt mit der noch? Ihr wisst es. Also Onan war ein unglaublich schlechter Seemann. Er dachte dabei nur an sich und er war nicht bereit, den Preis dafür bezahlen, ein guter Seemann zu sein. Denn das kostet ja auch. Kinder sind ja auch teuer. Das war seine Überlegung. Er war nicht bereit, den Preis zu zahlen. Schlag nochmal Psalm 126 auf. Und dieser Mann ist wirklich traurig, weil er wirklich Gott widersteht. Und lest unbedingt die Geschichte, wie sie weitergeht, sie ist so krass. Von Onan, die Geschichte, müsst ihr unbedingt weiterlesen. Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Sehen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Jetzt sagt ihr mir, okay, Onan hat wahrscheinlich nicht geweint, als er den Samen ausgebracht hat. Es war sogar ein Spaß für ihn, es war schön. So krass, oder? Er gönnt sich die ganze Zeit, aber das, was diese junge Frau Tamar eigentlich von ihm will, das, was ihr Herzenswunsch ist, diese Frau hat sich eine Familie gewünscht. Diese Frau hat sich Kinder gewünscht. Und woran denkt dieser, ich finde das so verrückt, oder? Und er sagt, Schatz, komm, lass uns miteinander schlafen. Wenn er es so nett gesagt hat. Komm, lass uns miteinander schlafen. Und sie denkt, wow, vielleicht klappt es ja diesmal. Ich drücke es mal so aus. Vielleicht sieht er ja diesmal den Samen mal aus. Krank, oder? Dieser Mann missbraucht diese Tamar. Das ist Missbrauch eigentlich. Nur für seinen eigenen Spaß. Sie wünscht sich jeden Monat Kinder, dass sie schwanger ist. Aber dieser Mann, nein. Er hat nur seinen Spaß, er freut sich, er hat seinen Orgasmus und das war's. Anstatt seiner Pflicht nachzukommen und Nachkommen zu zeugen, wisst ihr? Und hier ist dieser gute Seemann, wisst ihr? Diese Zusage auch an jeden Seemann, der fleißig ist. Das kostet ja was, die Samen rauszubringen. Das Wetter ist schlecht, es ist richtig Arbeit, es ist harte Arbeit, ein Bauer zu sein. Damals noch 1000-mal mehr als heute und das kostet dich was. Und ich will nicht wissen, wie viele Bauern geweint haben oder heute immer noch. Es gibt ja heute immer noch Bauern in Ländern, wo es immer noch unglaublich hartes Leben ist, Bauer zu sein. Und diese Menschen leiden auch unter diesem Beruf. Es macht bestimmt auch Spaß, aber es ist auch heftig und es ist Stress. Und diese Menschen bringen den Samen aus. Sie versuchen, ihr Land fruchtbar zu machen, auch wenn es nicht regnet. Die machen das, aber wisst ihr, die weinen vielleicht sogar dabei. Weil sie denken, weil sie nicht wissen, wird dieser Same überhaupt aufgehen? Wird es überhaupt regnen? Ist das Wetter, spielt das überhaupt mit? Gibt es wieder eine Dürre? Gehe ich wieder leer aus? Kann ich das Geld zurückbezahlen für den Samen? Ne? Dieses ganze Saatgut, was ich gekauft habe, habe ich einen Kredit für aufgenommen. So, wisst ihr, die bringen den Samen mit Tränen aus. Aber Gott sagt hier, es lohnt sich, den Samen auszubringen. Ihr werdet mit Freude und mit Jubeln ernten. Es lohnt sich zu sehen. Bleibt dran. Bleibt dran. Und das finde ich so krass. Und damit ende ich jetzt auch endlich. Wisst ihr, Jesus war überhaupt nicht wie Onan. Jesus war ein guter Seemann. Und er wusste genau, Jesus wusste auch, diesen Samen auszustreuen, die Botschaft vom kommenden Reich Gottes hier zu predigen, unter diesem Volk, in dieser Situation, das wird mich etwas kosten und das wird mich sogar viel kosten, das wird mich sogar mein Leben kosten. Jesus wusste, das würde ihn nicht nur irgendein Erbe kosten, es würde ihn nicht nur Geld und Alimente kosten. Jesus hat es was gekostet, Nachkommen zu zeugen und wir sind seine Nachkommen und seine Jünger waren seine Nachkommen. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Und das hat ihm sein ganzes Leben gekostet. Und er hat trotzdem gesät. Und er ist trotzdem auf seinen Acker gegangen und hat diese Samen rausgebracht. Und hat das verkündet, obwohl er wusste, dass es lebensgefährlich ist. Und er wusste auch, wie es enden wird. Und sehenden Auges ist er in diese Situation gegangen. Hat sein Leben ganz hinten angestellt. Und hat die Priorität dem Aussehen gegeben. Dem Aussehen dieser Botschaft. Und dafür ist er dann auch gestorben, für das Reich Gottes, dass der Same aufgehen kann, dass der Same wachsen kann. Ja, er hat diese Samen gesät und die müssen wachsen und dafür ist er gestorben, damit die Samen wachsen können, damit Pflanzen entstehen können, damit Menschen zum Glauben kommen können, ein ganz neues Leben anfangen können mit Jesus Christus. Damit eine Gemeinde entstehen kann von Gläubigen. Apostelgeschichte ist überhaupt nur möglich, weil dieser Mann ein guter Seemann war. Weil er sich entschieden hatte, sein ganzes Leben im Gehorsam Gott gegenüber zu leben. Und ich finde es krass und deswegen wollte ich nochmal auf den Seemann, die Rolle des Seemanns hier hinweisen, okay? Weil wir es oft nur, und es ist ja auch logisch, das ist ja auch der Grund, wir sehen die verschiedenen Böden, aber der Seemann, oder? Ist doch krass. Unser Seemann, unser Herr, unser Jesus. Und möge doch dieser Same, für den Jesus mit seinem Leben bezahlt hat, bei uns auf guten Boden fallen. In unseren Herzen mögen wir doch unsere Hoffnung nie verlieren auf unseren Herrn und auf das, was er vorhat. Und wir können uns darüber streiten gleich, wie das wirklich genau aussieht. Na, wie die Einzelheiten und Details sind. Aber wir haben doch alle dieselbe Hoffnung, oder? Dass wir beim Herrn sein werden, dass wir mit unserem Herrn sein werden und dass unser Herr der König sein wird. Wir können uns darüber streiten, wo das ist, ob das im Himmel ist oder hier ist oder beides oder was auch immer. Aber wir haben doch diese Sehnsucht nach seinem Reich, dass Gott endlich, ja, ganze Sache macht, dass er, ja, der Sauerteig ist noch dabei zu durchsäuern momentan. Aber wir freuen uns doch auf den Tag, wo der Sauerteig vom Reich Gottes alles durchsäuert hat, oder? Wo wirklich alles offenbar wird, die ganze Herrlichkeit Gottes und sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Und wisst ihr, lasst uns selber unserem Herrn darin nachfolgen. Lasst uns selber gute Seemänner sein. Lasst uns selber kein Onan sein. Sei kein Onan, auch wenn du eine Frau bist. Ja, hier geht es auch um die Seefrauen. Auch ihr Frauen seid berufen, Seemänner zu sein. Lasst uns Jesus darin nachfolgen. Lasst uns diese gute Botschaft, dass Gott König ist, und dass sich irgendwann jedes Knie, und auch deins, mein lieber Freund, du bist nicht gläubig, du bist kein Christ, aber glaub mir, Gottes Reich kommt. Und du solltest besser jetzt umkehren und Buße tun. Es ist wirklich wichtig. Gott will dich dabei haben. Kehr doch um. Vertrau doch ihm. Gib dein Leben doch ihm. Er hat sein Leben für dich gegeben. Lass uns doch auch gute Seemänner und gute Seefrauen sein. Das haben so viele noch nie davon gehört, oder? Dass Gott König ist. So viele haben das nicht. David bekennt das in dem Psalm und er feiert das. Aber so viele auf der ganzen Welt haben noch nie davon gehört, dass unser Gott König ist. Ich ergänze, unser Gott. Ja, irgendein Gott, ja. Irgendein Gott ist König, ja, glaube ich auch. Unser Gott ist König. Unser, nicht irgendeiner. Unser Gott. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott, der in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Und sich selbst hingegeben hat. Der Gott, der sich selbst hingegeben hat. Lasst uns als Roots fleißige Seemänner sein, aber lasst uns auch unseren Seemann einfach genießen, lasst ihn uns feiern. Und ja, vergebt mir für diese super lange Predigt. Lass uns noch kurz zusammen beten. Herr, ich danke dir so, dass du ja zum Seemann geworden bist, Herr. Du hättest auch einfach nur rumliegen können, auf deiner Wolke chillen können, ein paar Engel Schach spielen mit ein paar Engeln. Es hat dir bestimmt nicht an Unterhaltung gefehlt oder Herr, du bist doch vollkommen in dir selber. Was fehlt dir ohne uns? Herr, aber du bist so voller Liebe, so vollkommen voller Liebe, Herr. Du hast so eine krasse Liebe für uns, Herr. Und du kannst es nicht mit ansehen, wie wir hier rumkrepeln auf der Erde, wie wir einfach alles verbocken, Herr. Wie wir in unseren Sünden sterben. Und wie wir, wie unsere Königreiche und unsere menschliche Herrschaft einfach nur in den Tod führt und die Herrschaft der Sünde einfach nur in den Tod führt. Herr, und du wolltest eine neue Herrschaft. Du weißt, dass wir das brauchen, dass du der König bist in unseren Herzen, aber irgendwann auch auf der ganzen Welt. Herr, wie sehr brauchen wir das? Herr, ich fall vor dir innerlich einfach echt auf die Knie, Herr, weil du das gemacht hast. Du bist ein Diener geworden, ein Bauer, ein Knecht. Einfach um unseretwillen, Jesus. Ich preise dich dafür. Ich danke dir, Herr. Danke für diese Botschaft, die du ausgestreut hast, Herr. Danke für diese Hoffnung, die da drin steckt. Und auch dieser Ausblick auf die Zukunft, Herr. Und Herr, ich freue mich, irgendwann in deinen Thronsaal einzutreten, irgendwann vor deinem Thron zu knien, wenn ich darf, Herr. Irgendwann, ja, mein Knie vor dir zu beugen, Herr. Ich freue mich auf diesen Tag, Herr. Und wir beten auch, Herr, komme du bald wieder, Herr. Und ja, und bring es zu Ende, Herr, was du angefangen hast. Du bist das Alpha, aber du bist auch das Omega, Herr. Und ich sehne mich danach, dass das passiert, was wir in Offenbarung lesen, dass ja, dass etwas ganz Neues anfängt, Herr. Wo es kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben wird, wo es keine Gewalt mehr geben wird, keine Unterdrückung, kein Unrecht. Herr, wo jede Träne abgewischt wird, Herr. freue mich auf diesen Tag und ich freue mich auf dich, Herr. Und so beten wir, Herr, komme du bald. Amen.